ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Ja, hallo Martin!
Grüß dich, Uwe. Schön, wieder hier zu sein.
Ja, voll. Du bist jetzt das dritte Mal hier und das war jedes Mal eine Freude, wirklich. Und heute ist ein bisschen was anderes, weil ich habe mir gedacht, es müssten auch mal Folgen sein, wo es darum geht, dass Menschen gestärkt werden, dass Menschen das Herz berührt wird, dass Menschen ihren Wert spüren, solche Dinge. Und das wird jetzt so eine Folge sein. Was ich vorbereitet habe für nächstes Jahr, ist zum Beispiel ein Rabbiner, bei dem ich verstanden habe, dass mir einer erzählt hat, ja, im Judentum habe ich Gottes Liebe kennengelernt. Es war für mich damals strange, als ich das erste Mal gehört habe. Und nach der Begegnung mit diesem Rabbiner habe ich es verstanden. Oder auch eine Geschichte, wie eine 16-Jährige einen sehr schweren Unfall hatte, praktisch von der Straßenbahn an den Bordstein fast zerquetscht wurde, Rückgrat gebrochen, fast gänzlicher Querschnitt und ihr ein paar Jahre später Weltmeister im Rollstuhlbasketball wurde und mir laufend entgegenkam. Sensationell, also einfach ermutigende Sachen, die das Herz frei machen, die einem zeigen, ja, es gibt Hoffnung, es gibt einen guten Weg, auch wenn es manchmal mies aussieht. Genau. Und heute bist du da. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, wir stoßen an mit unserem Wein, du rot und ich weiß.
Genau. Prost.
Prost, Uwe.
Und machen uns im Prinzip einen schönen Abend bei einem trotzdem spannenden Thema.
Genau.
Ja, und das Thema kommt ja im Prinzip ungefähr aus einem Workshop, den du jetzt neu anbietest.
Ja, ich werde nächstes Jahr, also man kann das jetzt, wenn man die Folge hört, auch jemandem zu Weihnachten schenken, nächstes Jahr
ja, genau,
einen Online-Kurs starten. Und zwar diesmal erstmals nicht einfach nur ein Online-Kurs zu einem Thema wie bisher, zu Allversöhnung oder Kreuz, sondern zu 5 Themen in 10 Wochen. Und es sind diese 5 Themen, die ich damals als Jugendlicher immer zu bewegt habe. Und ich wusste auch, wenn ich auf einer Freizeit war, als Mitarbeiter wusste ich, diese 5 Themen werden die Jugendlichen fragen. Und das sind auch zufälligerweise genau die 5 Themen, wo sich Kirchen spalten und genau die 5 Themen, mit denen Missbrauch betrieben wird. Das erste Thema ist Gewalt in der Bibel und damit verbunden natürlich unser Gottesbild. Ein Gott, der Völker ermordet und Tätern befiehlt, ihre Söhne zu opfern. Was machen wir mit diesen Texten? Das zweite große Thema ist das ganze Thema Sex, Queer und Gott, Purity Culture, Sex vor der Ehe, ja, nein, gibt es mehr als Mann und Frau, auch schon in Genesis 1 und diese ganzen Themen. Dann das dritte große Thema, was ist denn mit den anderen Religionen? Ja, also nur wir kommen in den Himmel, was ist denn jetzt mit den anderen? Wie können wir das Verhältnis zu ihnen bestimmen? Wie können wir das inklusiv denken? Das vierte große Thema, Gott und Leid. Was hat uns das Hiob-Buch vielleicht zu sagen? Wie gehe ich mit meinem Leid um? Was bedeutet das Kreuz im Angesicht des Leidens? Und das fünfte Thema dann, was gerade auch in der Corona-Zeit richtig entfacht wurde, das ganze Thema Endzeit. Wie verstehe ich die Offenbarung? Die Jahreslosung nächstes Jahr kommt ja auch aus der Offenbarung. Aber auch die Frage Gericht, Wiederkunft Christi, Himmel, Hölle. Also all die Themen, mit denen man super eine toxische Theologie in den Köpfen installieren kann oder eben nicht. Und um das eben nicht geht es 10 Wochen lang fundierte theologische Beiträge. Und wir werden jetzt ja heute mal ganz allgemein diese Frage bewegen, wie denn unsere Art über Gott zu denken tatsächlich unser Leben massivst prägt.
Und nicht nur das Leben, wie ich mal im Nachdenken darüber reflektiert habe, was du mir schon erzählt hast darüber, sondern auch unser Umgang mit anderen sogar.
Ja, genau. Ja. Also sowohl das Leben, unser Leben, aber auch die ganze Art, wie wir andere Menschen wahrnehmen, sehen, aber natürlich auch, wie wir Ethik betreiben, wie wir Beziehungen leben, ist ja ganz klar. Ne? Also unser Glaube prägt alle Lebensbereiche und unser Gottesbild prägt natürlich dann auch unser Menschenbild. Und dieses Thema finde ich unendlich spannend, weil es tatsächlich zeigt, Theologie zu betreiben, ist alles andere als einfach nur eine abendliche Spekulation über Dinge, die man nicht wissen kann, sondern es ist Arbeit am Weltbild prägenden Grundmuster des eigenen Lebens, der eigenen Beziehungsfähigkeit, der eigenen Ethik und so weiter.
Dann sage ich mal Feuer frei für dich.
Ja, also ich denke mal, dass jeder auch wahrscheinlich so etwas nachempfinden kann, dass die Art, wie die Person über Gott denkt, natürlich ganz viel entscheidet, auch in der Art, über sich selbst zu denken und überhaupt die Welt wahrzunehmen. Und ich habe für heute einfach mal gedacht, so vier große Korrelationen, die mir selbst aufgegangen sind in der theologischen Arbeit, aber natürlich auch in meinem eigenen Weltbild, vier Korrelationen zwischen einem bestimmten Gottesbild und einem bestimmten Menschenbild, Verhalten, was auch immer. Korrelation heißt eben nicht Kausalität, also es gibt auch Ausnahmen, es ist jetzt nicht unbedingt ein direkter Zusammenhang, aber ich würde schon sagen, dass es verblüffend große Entsprechungen gibt. Und das erste von den vieren ist eben die Entscheidung zwischen der Annahme, dass Gott Liebe ist oder dass Gott Wille ist. Jetzt fragt man sich, hey, wie, was soll denn das bedeuten, dass Gott Wille ist, dass Gott Liebe ist? Ja, der Punkt ist ganz einfach, ist ganz einfach. Jeder Christ auf der ganzen Welt, den ich jemals getroffen habe und wahrscheinlich den auch in Zukunft jemals treffen werde, sagt, Gott liebt. Gott hat sich entschieden, dich zu lieben und so weiter. Aber ganz viele sagen eben, ja, aber Gott könnte theoretisch auch nicht lieben. Gott könnte theoretisch auch die ganze Welt unter Wasser setzen, indem er eine Sintflut schickt oder Väter befehlen, ihre Söhne zu opfern oder Völkermorde befehlen, wie im Josua-Buch. Gott entscheidet sich zu lieben, aber er ist nicht notwendigerweise Liebe. Das heißt, Gott ist eigentlich Wille. Gott ist ein Wille, der alles tun oder lassen kann. Gott könnte theoretisch morgen auch sagen, ich finde Auschwitz toll und bin jetzt für Rassismus. Weil Gott kann alles, das nennt man theologisch die Potentia Absoluta. Also Gott kann alles, sein Wille ist an nichts gebunden. Und das ist eben die existenzielle Krise, in der viele Gläubige sich natürlich dauernd befinden und mit der man ja auch super missbräuchliche Strukturen installieren kann, indem man sagt, ja, natürlich, Gott ist Liebe und er liebt dich, aber guck doch mal in der Bibel, er manchmal macht er auch Ausnahmen. Manchmal fordert er auch Väter auf, die Söhne zu opfern, wie bei Abraham. Manchmal schickt er eine Sintflut. Da ist er nicht liebevoll, weil er in dem Moment eben sich für was anderes entscheidet. Also Gott ist erst einmal ein Wille, der alles tun und lassen könnte, aber nicht Liebe notwendigerweise.
Ja, das kenne ich ja auch von früher, wo dann gesagt wird, Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Ich meine, sobald genau. Ein Gott ist Liebe, komm, aber und Liebe schließen sich ja schon mal aus.
Genau, richtig. Das ist eben die Sache. Das ist dann übrigens schon fast der zweite Punkt, den ich dann habe, der zerrissene Gott, der praktisch ambivalente Strukturen in sich beinhaltet. Aber genau das ist der Punkt. Und die Beobachtung ist eben, wenn wir ganz ernst damit machen und sagen, Gott ist Liebe, ist ja eine Seinsaussage. Gott ist Liebe, dann wird man dann sagen müssen, Gott kann niemals nicht lieben. Also Gott ist unfähig, aufzuhören, Liebe zu sein. Also wenn Gott nicht liebt, dann würde er in dem Moment nicht handeln, wie Gott handelt, weil Gott Liebe ist. Aber Gott muss so handeln, wie Gott handelt. Wenn Gott aufhört, Liebe zu sein, dann würde er praktisch aufhören, Gott zu sein. Also genauso wie Gott nicht die imstande ist, das hat schon die mittelalterliche Theologie gesagt, sich plötzlich irgendwie seine eigene Existenz aufzulösen, genauso ist Gott eben nicht imstande, nicht Liebe zu sein. Also der Unterschied, und das ist in meinen Augen der Grundunterschied zwischen Theologien, die das Potenzial haben, toxisch zu werden, und Theologien, die dieses Potenzial nicht haben, ist die Entscheidung, ist Gott Wille oder ist Gott Liebe? Weil wenn ich sage, Gott ist Liebe, dann ist alles von vornherein grundsätzlich kategorisch ausgeschlossen, was der Liebe widerspricht. Wenn ich aber sage, Gott ist Wille, wird immer Tür und Tor geöffnet sein für jedwede anderen Gottesbilder, die zuweilen eben auch genau all das Gegenteil beinhalten und dann natürlich indirekt das auch normativ für uns Menschen erlauben. Also Gott ist Liebe bedeutet, Gott kann niemals nicht lieben. Wenn Gott aufhört zu lieben, würde er aufhören, Gott zu sein. Darum ist alles, lieber Prediger, was du sagst, was der Liebe Gottes widerspricht, eine Lüge, die das Gottesbild entstellt, verzerrt und letzten Endes eine Lästerung des Gottesnamens ist, der immer mit dieser Liebe verbunden ist.
Das klingt toll. Ich hole jetzt mal meine Vergangenheit hoch, so meinen fundamentalistischen Hintergrund und sage, aber, kommt ja genau dieses Aber, du siehst doch, dass Gott Menschen, Völker, Kulturen vernichtet, weil sie gegen ihn sind. Das ist doch kein Zeichen von Liebe, das ist doch ein Zeichen von Gerechtigkeit. Wäre jetzt so mein erster Einfall.
Ja, erstens würde ich jetzt sagen, das ist ja nicht mal gerecht, einfach mal Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Also es ist nicht mal Gerechtigkeit. Sagen wir mal, es ist irgendwas ganz Komisches, was aber in Gott natürlich seine Berechtigung hat. Gott kann doch machen, was er will, er ist doch Gott. Genau das ist ja gerade der Grund, auch der Grund dann dieses Online-Kurses Brennpunkte des Glaubens, der am 13. Januar beginnt, genau mit diesen Texten, wo man sich eben anschauen muss, diese Texte, die Gewalt im Namen Gottes beinhalten. Zum Beispiel im Buch Josua heißt es die ganze Zeit, Josua soll alle schlagen, Frauen, Kinder und das Vieh im Namen Gottes, mit dem Bann Gottes. Und dann wird man zum Beispiel feststellen, historisch kann das da nicht gewesen sein. Warum zum Beispiel? Das ist archäologische, historische Arbeit. Die Landnahme, die in der Bibel beschrieben wird, ist eben nicht historisch gemeint. Warum nicht? Die Archäologie kann, das ist nahezu Konsens, ganz einfach feststellen, Jericho, das ist die erste Stadt, die erobert wird durch die Landnahme, Jericho ist seit 1500 vor Christus zerstört, nur noch eine Ruine. Also Jericho ist seit 1500 vor Christus, das kann man in den Schichten, es wurde abgebrannt, glaube ich, war das, in den Schichten feststellen, 1500 vor Christus, seitdem gab es Jericho gar nicht mehr als riesengroße Stadt mit Mauern. Der Exodus, also die Befreiung in irgendeiner Weise, wo man auch nicht genau weiß, inwiefern das genau historisch ist, aber in irgendeiner Weise die Befreiung oder die Herausführung bestimmter Gruppen aus Ägypten, also der Exodus, der war 1200 vor Christus. So, wenn aber 1500 vor Christus Jericho schon gar nicht mehr gestanden hat, wie sollen die denn dann Jericho erobert haben? Und jetzt sehen wir auch, wenn wir den Text lesen, da geht es gar nicht primär darum, jetzt eine historische Aussage zu treffen, weil dort heißt es ja, sie ziehen 7 Runden um Jericho und dann pusten sie in die Posaunen und dann gibt Gott ihnen die Stadt in die Hände. Also diese Landnahmeerzählung beispielsweise ist eine in Exil entstandene theologische Deutung der eigenen Vergangenheit im Angesicht der derzeitigen Katastrophe. Das Volk erlebt, unser Land ist weg. Und deswegen erzählt es die eigene Geschichte so, dass deutlich wird, Gott kann uns das Land geben. Das hat er doch schon einmal getan. Also es ist eine Begründung der eigenen Identität durch vergangene Schilderungen. Das war damals ganz normal üblich. Und besonders wichtig ist, dass nirgendwo aufgerufen wird im Namen Gottes zur aktuellen Gewalt, zum Beispiel im Exil. Es wird niemals gesagt, hier, damals hat doch Gott auch gesagt, Gewalt ist toll, deswegen versuche jetzt die Babylonier aufzuspießen. Nein, es ist nie normativ gemeint. Es ist praktisch eine Wiedererzählung, Neubegründung der eigenen Identität durch eine vergangene Narration, eine vergangene Geschichte, die natürlich historische Elemente beinhaltet, aber zu großen Teilen Deutung, Theologie, Predigt ist. Und genau das wird man bei ganz, ganz vielen vermeintlich gewalthaltigen Texten feststellen. Ich will zum Beispiel auch zeigen im Online-Kurs, dass laut dem Text Abraham niemals Isaak opfern sollte. Und die jüdische Exegese, der erste jüdische Kommentar, spricht sogar dafür. Man kann jetzt auf all die Einzelheiten nicht eingehen, aber das Entscheidende ist eben, dass wir diese Texte immer so verstehen müssen in der Gedankenwelt der damaligen Schreiber. Und ich muss sagen, wenn ich in einer Welt lebe, wo es keine Polizei gibt, wo fressen oder gefressen werden gilt, wo ich mich entscheiden muss, töte ich den Gegner jetzt oder lasse ich meine Frau sterben, dass ich dann, wenn ich den Feind überwunden habe, wahrscheinlich auch Gott dafür danken würde. Und genau das tut die Bibel. Sie erzählt Erfahrungen irgendwie, die immer mit Gott in Verbindung stehen, weil wir ja Gläubige sind. Ne? Aber das, was eben getan wird später, ist, dass die Propheten und auch andere Texte genau diese Gewalt massivst kritisieren und Jesus ja selber dann sagt, und als Christen glaubt man nun mal leider, dass sich Gott komplett in Jesus gezeigt hat. Also nicht leider, das war jetzt ironisch gemeint, zum Glück. Und da wird natürlich spätestens deutlich, dass jegliche Gewalt im Namen Gottes und durch Gott vollkommen ausgeschlossen ist, weil Gott nicht nur Liebe ist, sondern Feindesliebe. Aber wenn sich Gott darin offenbart, dann bedeutet das, dass Gott so ist und nicht anders. Er ist so, sonst wäre es keine Offenbarung. Und das bedeutet, dass jedes Aber zur Liebe Gottes von vornherein ausgeschlossen ist. Gott sitzt nicht da und überlegt sich, ach, liebe ich heute oder nicht, weil ich kann es ja und ich kann es nicht. Nein, wenn Gott Liebe ist, und das wäre praktisch die Essenz meines Glaubens, wenn Gott Liebe ist, dann ist alles das, was der Liebe widerspricht, egal ob es die Kirche sagt, ob es der Prediger sagt, ob es die Bibel sagt, ist es egal, von vornherein zu überdenken.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, diese Stellen von Gewalt und Genozid und was es alles so gibt, sind praktisch eine theologische Reflexion. Aber es kommt dadurch kein Mensch auf die Gedanke, das war richtig, das machen wir jetzt auch so.
Zumindest nicht im Exil, also die Erstadressaten der Texte. Später, wirkungsgeschichtlich, wurde es natürlich dauernd so verstanden. Also das ist ja die große Tragödie. Als die Europäer den nordamerikanischen Kontinent erobert haben, haben sie sich auf die Landnahme, auf das Buch Josua berufen, haben gesagt, wir nehmen jetzt das weiße Land ein. Also jede religiöse Gewalt basiert auf diesen gewalttätigen Texten und sagt am Ende, dass Gott nicht Liebe ist, sondern Wille. Weil er liebt zwar irgendwie, aber jetzt hat er sich entschieden, mal das mal nicht zu tun. Jetzt muss er mal den religiösen Krieg, also das Gegenteil von Liebe, befehligen. Das sehen wir doch in der Bibel gut dokumentiert, das kommt auch mal vor. Und genau das ist eben der Beginn einer toxischen Theologie, die, und wir sehen das, immer zu echten, toxischen, schlechten, destruktiven Auswirkungen führt. Das ist ja das, was ich zeigen möchte und wofür ich mich als Theologe begeistere. Sag mir, wie du über Gott denkst, und ich kann dir sagen, ob es möglich ist, jetzt wieder in ein Land einzumarschieren im Namen Gottes oder eben nicht. Ob es möglich ist, im Namen Gottes irgendwelche Missbrauchsstrukturen zu installieren oder eben nicht. Und das ist für mich eben in dieser abstrakt klingenden Unterscheidung zwischen Gott ist Wille, dann ist alles möglich. Und Gott ist Liebe, dann ist nichts möglich, was nicht Liebe ist, eben letzten Endes schon angelegt ist.
Also haben das, ich sag mal, hat das die jüdische Gemeinschaft richtig verstanden?
Ja, also im Exil wurde es nicht so gedeutet, wir müssen jetzt einen Aufstand planen gegen die Babylonier.
Ja, genau. Aber halt alle, die im Hinterkopf haben, sie wollen irgendwas durchsetzen, den Glaube durchsetzen mit allen Mitteln, haben mich dann darauf bezogen und gesagt, ja, wir dürfen ja auch Gewalt anwenden, weil die Bibel sagt es ja.
Genau, richtig. Also in der Wirkungsgeschichte, man unterscheidet dann immer zwischen Exegese, also das, was der Text selbst, der Verfasser, die Adressaten gemeint und verstanden haben, und die Wirkungsgeschichte. Natürlich kann man das alles auch nicht so ganz sauber trennen, weil der Text eben auch in der Wirkungsgeschichte leider und manchmal zum Glück aufgeht. Genau, aber wirkungsgeschichtlich, das ist ja gerade der Punkt, warum ich diese Texte so genau anschauen möchte, ist es ja extrem einflussreich. Es dreht sich mir alles um, wenn ich daran denke, dass zum Beispiel mit der Geschichte von der Opferung Isaaks, dass mit dieser Geschichte andauernd gesagt wird, du sollst Gott gehorchen, blind, selbst wenn das bedeutet, dass du Menschen dadurch in dem Fall ja sogar töten musst. Also es ist praktisch eine Liebe zu Gott, ein Gehorsam zu Gott, auf Kosten der Liebe zum Nächsten möglich, ja sogar geboten, wenn Gott das sagt. Immanuel Kant hat das mal schön gesagt. Der hat gesagt, eigentlich, wenn du die Stimme hörst, opfere deinen Sohn, dann sollst du nicht blind gehorchen, sondern hinterfragen, ob das die Stimme Gottes wirklich war. Und tatsächlich ist genau das wirklich der Sinn des hebräischen Textes, was man bei genauester Exegese auch ausfindig machen kann. Abraham sollte nie seinen Sohn opfern, sondern die Pointe besteht darin, dass Gott gerade eben sagt, tue das nicht. und das dann natürlich entlang von vielen Details. Das ist für mich eine Riesenentdeckung und das werde ich dann auch in diesen Abenden ausführlich darstellen. Und die Pointe jetzt hier ist eben, dass es nicht möglich ist, eine Liebe zu Gott auf Kosten der Liebe zum Nächsten zu leben. Weil genau dies ja die gesamte Botschaft der Propheten ist. Sie sagen immer zu, du mit deinem ganzen Lobpreis, Jesaja 2, Amos 5, geh mir bitte weg, wenn du nicht Recht übst gegenüber den Waisen und Witwen. Gott hält sich die Ohren zu. Er will keine Gottesliebe auf Kosten der Nächstenliebe. Nein, Gott fühlt sich geliebt, wenn wir den Nächsten lieben. Matthäus 25, was du einem meiner Geringsten tust, tust du mir. Jakobus 2, der reine Gottesdienst, der Gott wirklich gefällt, ist Waisen und Witwen in ihrer Not besuchen. Wenn du Gott lieben willst, dann solltest du weniger Lobpreis machen und mehr Nächstenliebe praktizieren. Und damit ist eben, das hängt alles damit zusammen. Wenn ich sage, Gott ist Wille, dann ist es denkbar, dass Gott auch wollen kann, auf Kosten des Nächsten meine Frau zu vernachlässigen, meinen Partner, meine Freunde, sie zu verraten, ihnen vor den Kopf zu stoßen, anderen schlechte Wissen und schlechte Gefühle einzutrichtern im Namen Gottes, ich bin ja so gehorsam, oder gar sich in die Luft zu jagen. Ist alles die gleiche Logik. Immer Gottes Liebe auf Kosten der Nächstenliebe. Und letzten Endes die Grundunterscheidung, ist Gott Liebe, dann ist all das von vornherein kategorisch ausgeschlossen. Oder ist Gott Wille, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Und die Texte steinen ja eben gerade oftmals die These zu bestätigen, dass Gott Wille ist, weil da ja auf den ersten Blick ganz viel Nichtliebe auch aus Gottes Mund kommt. Und da muss jetzt der Theologe seine Hausaufgaben machen und da genau hinschauen, reflektieren, überlegen, was ist hier gemeint. Oftmals ist es dann gar nicht so schlimm. Und selbst wenn es dann noch schlimm sein sollte, zu fragen, was bedeutet das jetzt? Also da finde ich, das ist für mich so die Grundsatzunterscheidung. Wenn es der Liebe Gottes widerspricht, dann war es auf jeden Fall nicht der Gott, an den ich glaube.
Es ist schon erschlagend, wenn man mal in die Texte tief reingeht. Ja. Prost, mein Lieber. Es ist spannend, was für einen Inhalt die biblischen Texte haben, wenn man wirklich mal reingeht und nicht an der Oberfläche bleibt.
Ja, genau. Und genau das ist ja eben auch das, was du schon angesprochen hast, eng damit verwandt. Der zweite große Punkt, Gottes Liebe, Gottes Wille, der erste. Der zweite große Punkt, den ich ansprechen wollte, ist das Thema, die Korrelation zwischen einem in sich selbst zerrissenen Gott und eines in sich selbst zerrissenen Menschen. Und du hast das schon angesprochen mit der Hauptzerrissenheit in Gott, die man oft so hört. Gott ist Liebe, aber, und dann kommt meistens leider eine vollkommen ungerechte Gerechtigkeit. Also, Gott, der jetzt irgendwie alle undifferenziert gleich umbringen muss oder was auch immer. Also ich frage mich wirklich, ob ein Völkermord gerecht sein kann. Das würde doch niemand sagen. Ne? Aber oftmals wird die Gerechtigkeit Gottes als große Antipode zur Liebe verstanden. Aber der Punkt ist eben, letzten Endes steht man einem maximal zerrissenen Gott gegenüber. So funktioniert ja die gesamte Kreuzestheologie in dieser toxischen Theologie. Die gesamte Kreuzestheologie besteht ja genau darin, Gott liebt dich, Uwe, und er liebt dich, Uwe. Und gleichzeitig, Mensch, Uwe, sei mal ganz ehrlich, du hast doch auch schon mal illegal was gestreamt. Also muss Gott dich doch töten, weil jemand, der illegal streamt, ist ein Dieb und Gott sieht dich nur noch als Dieb. Gott liebt dich, er kann nicht anders, er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Aber er muss dich auch verdammen, denn nicht nur er muss dich töten. Gott ist der, der dich liebt und der dich tötet. Er weiß überhaupt gar nicht mehr, wer er eigentlich selber ist. Die gesamte Heilsgeschichte ist der Versuch einer gigantischen Selbsttherapie Gottes, die er irgendwie auf sich nimmt, indem er dann irgendwie selbst die Strafe trägt. Also ein maximal zerrissener Gott.
Ja, nur was du gerade gesagt hast, dann werden ganze Völker getötet, ich sag mal ein Genozid, oder es werden gewisse Gruppen ausgerottet. Die Begründung ist doch in der Regel, ja, die sind entweder anderen Göttern nachgelaufen, ganz, ganz schlimm, oder sie haben Dinge gemacht, die Gott ein Greuel sind. Das ist doch ein klarer Grund, dann die zu verurteilen, zu verdammen, zu töten, um es mal ein bisschen krass zu sagen. Ich habe ja immer wieder in Diskussionen die Argumentation, dass Homosexuelle ein Greuel sind. Darum muss man ihnen doch klar machen, dass sie ein Greuel sind, egal mit welchen Mitteln und egal wie viel sie dabei leiden. Hauptsache im Himmel geht's ihnen gut. Das ist ja so die gleiche Schiene, mal auf modern, ne?
Ja, genau. Und genau das ist bei genauerer Betrachtung auch nicht der Sinn dieser Texte, auf die man sich dann bezieht, weil sie in der Regel dieses Phänomen ja gar nicht kennen können, so wie wir das verstehen, weil es in dieser Zeit grundsätzlich keine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe gibt, weil wir leben im Patriarchat. Aber der entscheidende Punkt ist eben, dass genau das jetzt tatsächlich, das ist die Korrelation, dazu führt, dass der Mensch auch genauso wird wie Gott, und zwar ein maximal Zerrissener. Also das ist ja genau das, Gott liebt dich, du darfst so sein, wie du bist, du darfst so kommen, wie du bist, aber eigentlich hat er auch ein Problem mit dir, du sollst dich verändern. Und Gott liebt dich und du kannst immer zu ihm kommen, aber eigentlich weißt du immer auch, dass Gott ein Problem mit dir hat und mit dem, was du tust. Und das ist eben genau das, was dann maximal zu dieser Zerrissenheit führt. Du hast einen Gott, der auf der einen Seite dir die Hand ausstreckt und sagt, komm zu mir, mein Kind. Und auf der anderen Seite dir ins Gesicht schlägt und sagt, du musst fern von mir bleiben, weil du bist unheilig und ich bin heilig. Also ein Gott, der schlägt und danach umarmt, genau das würde man eben eine unsicher ambivalente Beziehungsperson nennen in der Psychologie.
Ja, das verstehe ich auch. Ich will nochmal zurück zu dieser klaren Begründung, dass halt Völker oder Gruppen wirklich getötet werden, weil sie ein Gräuel sind. Das ist doch mal ein stichhaltiger Grund.
Ja, das ist kein stichhaltiger Grund, weil, ja, was ich kurz angeschnitten habe, exegetisch das Wort Gräuel eben oftmals auch in einem rituellen Sinne gebraucht wird. Und da geht es dann tatsächlich darum, wie du das schon sagst, auch um bestimmte Praktiken angrenzender Kulturen und Religionen, die dem Herrn ein Gräuel sind. Das wird ja zum Beispiel allein schon daran ersichtlich, dass im gleichen Kapitel oder ein Kapitel später, wo es heißt, dass wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, dann ist es dem Herrn ein Gräuel, dass da genau eben auch steht, dass es dem Herrn ein Gräuel ist, wenn sich Männer die seitlichen Barthaare stutzen. Also je nachdem, also so wie du jetzt gerade hier vor mir sitzt, Uwe, bist du dem Herrn eindeutig ein Gräuel. Ich sehe es ja, genau. Und also da sieht man jetzt, warum soll das ein Problem sein? Warum kümmert sich Gott um Bärte? Also interessanterweise könnte es sein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass das aber vielleicht auch ein Grund ist, warum ultra-rechtgläubige Juden, aber auch Muslime, oftmals auch in so einen langen Bart haben, aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht man eben, ja, da wird jetzt angespielt auf bestimmte Rasuren angrenzender Götterkulte. Und in dem Fall, das ist ja auch ein großes Thema dann bei dem Online-Kurs, wie verstehen wir alle Texte, die angeblich von Homosexualität sprechen? Da kann man eben sagen, dass diese Redewendung, ein Mann, der bei einem Mann liegt, wie bei einer Frau, und sie sind im Herrn ein Gräuel, dass dort eben nicht an eine gleichrangige Beziehung auf Augenhöhe mit wechselseitigem Respekt die Rede ist, sondern in der Regel hat dort der reiche Patriarch 1 bis 6 Frauen und ein paar Sklaven. Und dann verkehrt er eben mit ihnen. Du kannst, also wenn du nur mit einem Mann dort bist, du brauchst Nachkommen, das in dieser Welt dreht sich auch alles um Nachkommen. Natürlich hat jeder Frauen, ob er jetzt wirklich, wie wir das heute sagen, schwul ist oder eben nicht, hat er trotzdem in der Regel Frauen. Und wenn er dann bei dem Sklaven liegt, dann ist das erstens natürlich eine Verschwendung des Samens, der damals heilig galt, ne, weil es bringt ja nichts, es kommt ja kein Kind mehr raus. Und natürlich auch ein entwürdigender Akt, weil Sexualität viel mit Hierarchie zu tun hat. Und sowieso immer galt, derjenige, der penetriert wird, ist passiv, schwächlich, weiblich. Also weiblich ist passiv, schwächlich. Und in dem Fall, wenn das ein Mann wäre, wäre der jetzt plötzlich entmannt worden. Während eben der aktive Part der männliche Starke ist. Deswegen gibt es auch Praktiken, dass zum Beispiel nach Schlachten, wenn das eine Heer, die Sieger, haben dann eben zuweilen komplett Massenvergewaltigung verübt und dann eben die Verlierer von hinten penetriert, die Männer natürlich, weil das natürlich ein Akt, das war, da ging es nicht um liebevolle, gleichberechtigte Beziehung, sondern um einen Akt der Entwürdigung. Und so ist natürlich bei ganz, ganz vielen Texten. Eigentlich ist auch in der altorientalischen Zeit eine romantische Liebesbeziehung zwischen zwei freikirchlich sich Liebenden auch nicht möglich.
Ne? Ja, genau.
Nicht, weil das einfach anders auf dem Schirm ist. Genau, und das ist das Exegetische. Und der exegetische Befund. Und letzten Endes lebt das Problem davon, dass diese ganzen Texte genommen werden und in eine allgemeine Dogmatik eingepflanzt werden, die eben sagt, Gott kennt manchmal so heilige Ziele, dass ihm dafür jedes Mittel recht ist, eben auch Gewalt, Töten, Steinigung, was auch immer. Und das ist eben das, worauf ich hinaus möchte, dass dieses Gottesbild korreliert mit einer bestimmten Art, Kirche zu sein, mit einer bestimmten Art, Ethik zu leben, mit einer bestimmten Art letzten Endes vielleicht sogar der Politik, wie es oftmals passiert ist, auch wenn Gläubige an der Macht waren. Und das eben zu benennen, genau aufzuarbeiten, das ist letzten Endes das, was mich an Theologie ja auch so interessiert. Ja.
Bei so einem Gottesbild muss ja eigentlich immer so eine unterschwellige Angst da sein,
genau,
die man selber in der Regel gar nicht erkennt.
Genau.
Und dann auch leugnet, weil ja, wie soll ich Gott an? Er liebt mich doch, ne?
Genau.
Und das merke ich dann auch bei Leuten, die, wenn man betont, dass Gott die Liebe ist, dass die die Krise kriegen und sagen, ja, aber nicht nur, das kann doch nicht sein und da muss doch Gerechtigkeit und so. Ja.
Mhm. Genau, und das, was du ansprichst, ist genau das, woran ich immer körperlich schon fast leide, weil eben gesagt wird, letzten Endes das Gegenteil von dem, was 1. Johannes 4 sagt. Dort heißt es ja, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Und jetzt wird eben dahergegangen und gesagt, nein, nein, Angst ist auch manchmal wichtig gegenüber Gott. Und oftmals ist es aber gar nicht mal so bewusst, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist eben die genannte Korrelation zwischen diesem zerrissenen Gott. Gott weiß eigentlich selber gar nicht, wer er ist. Er ist irgendwie Liebe, aber irgendwie auch das ganze Gegenteil. Weil wir sehen es ja in den biblischen Texten, wir haben gerade ein paar genannt, das ist dem Herrn ein Gräuel, da soll man wen opfern, da soll man Leute umbringen. Und irgendwie liebt dich dieser Gott, aber gleichzeitig muss er irgendwie auch dich töten und damit er das nicht machen muss, ist er selbst gestorben. Also du hast einen maximal zerrissenen Gott. Und das ist jetzt die interessante Beobachtung, die ich so spannend finde. Der Mensch wird tatsächlich immer zum Abbild des Gottes, den er vor Augen hat. Wirklich, weil dieser maximal zerrissene Gott produziert eine maximal zerrissene Persönlichkeit. Jetzt wird der Mensch plötzlich auch maximal zerrissen. Auf der einen Seite willst du als liebevoller Familienvater, du willst deine Kinder lieben und du willst deine Frau lieben und du willst alle anderen lieben und gleichzeitig weißt du, na Gott hat eben auch manchmal die Rute im Petto. Du wirst maximal zerrissen, aber auch das Leben eines jeden Gläubigen. Auf der einen Seite willst du dich zu Gott flüchten in deiner Not und auf der anderen Seite weißt du, dass Gott genau derjenige ist, der dir ins tiefste Herz blickt und deine Sünde beim Namen nennt und verdammen möchte. Muss regelrecht. Also in der Psychologie spricht man von einer unsicher ambivalenten Beziehungsstörung, die dann auftritt, wenn die Beziehungsperson nicht weiß, also das Kind weiß nicht, ob Mama morgen nett ist oder ausrastet. Und genauso weiß der Gläubige das nicht, weil er weiß ja nicht, ob Gott Liebe ist, sondern Gott ist ja theoretisch Wille und er ist maximal zerrissen, weil er zwischen den extremsten Extremen hin und her pendelt. Ich liebe dich, ich rufe dich ins Leben, ich verdamme dich, du hast was Falsches gemacht. Ich liebe dich. In der Schöpfer aller Menschen, keine Anhänger müssen ausgerottet werden. Also Gott ist eigentlich die maximalst unsicher ambivalenteste Person überhaupt. Und deswegen ist eben ein Glaube nur, wenn man so ein Gottesbild hat, toxisch, also unsicher ambivalent möglich. Es geht ja gar nicht anders. Gott ist vereint die massivsten Gegensätze. Und du selbst hast da natürlich auch, wirst eine zerrissene Persönlichkeit. Das ist das, was mir immer zu ganz viele Menschen schreiben. Sie sagen, Gott liebt mich, aber Hölle. Gott liebt mich, aber und so weiter. Also es ist letzten Endes ein Symptom eines bestimmten Gottesbildes, ein in sich zerrissener Gott, der zu einer in sich zerrissenen, unsicher ambivalenten Person führt.
Die ist dann auch nicht mal merkt. Das ist ja der Clou an der ganzen Geschichte.
Ja. Genau, das ist das Schlimme und vor allen Dingen eben auch, dass all das immer unter dem Deckmantel der guten Botschaft geschieht. Es wird praktisch Sünde produziert im Namen Gottes. Ne? Also Sünde im Sinne von eine zerrissene Person, eine kaputte Person, wird produziert im Namen des Gottes, der eigentlich gerade eben als der Heiland aufgetreten ist. Ne? Also Jesus kam nicht, um sie krank zu machen, sondern um sie gesund zu machen, heißt es in Lukas 19. Ja.
Wow. Das ist Deep Shit, mein Lieber.
Ja, aber du merkst es ja auch in deiner eigenen Biografie, ne, dass die Art, wie du über Gott denkst, ja tatsächlich massivst prägt, wie du jetzt ins Leben gehst.
Ja, klar. Ja. Also, was ich als primären Unterschied gerade merke, also wirklich so im normalen Leben, ich lerne neue Menschen kennen, die finde ich klasse, freue mich mit denen an, gehe mal ein Bier trinken, entspannt. Und da kommt ganz viel Beziehung rüber und ganz viel, ich sag mal, Liebe und ganz viel Nähe. Und dann kommt irgendwann mal ein Punkt, wo da auch mal der Glaube ins Spiel kommt. Weil das ist ja ein Teil von mir und ich finde die Liebe Gottes klasse und erzähle ihnen das. Und das ist ein vollkommen entspanntes Gespräch und die anderen finden es gut oder nicht. So, fertig. Früher, wenn ich jemanden kennengelernt habe, habe ich irgendwie mit irgendwelchen rhetorischen Tricks versucht, möglichst schnell den Glauben irgendwie ins Gespräch zu kriegen und dann versucht, den anderen von der Liebe Gottes zu überzeugen. Und wenn das nicht ganz geklappt hat, wenn der nicht so angesprungen ist, habe ich noch ein bisschen mit Angst nachgezogen. Weil ja, überleg mal, ich will ja, dass es dir gut geht und weißt du, du weißt ja, dass Gott die Liebe ist, aber.
Ja. Ja.
Und das war dann eng und blöd und das war auch nicht wirklich freundschaftsfördernd. Das merkst du aber auch erst im Nachhinein. Das ist das Spannende an der Geschichte, ja.
Ja, und das ist natürlich klar, weil die ganzen Filter der eigenen Wahrnehmung ja geprägt werden durch das, was wir glauben, das durch das, wie wir die Welt sehen. Das gilt für jeden Menschen, auch für jeden, der keinen christlichen Glauben vertritt, sondern irgendwie ein anderes Weltbild hat, dass natürlich alles, was geschieht, dadurch gefiltert wird. Deswegen kommt man sich ja selbst dann, wenn man da drin steckt, in der Regel gar nicht so auf die Schliche. Das, was du angesprochen hast gerade, ist natürlich ein weiterer zentraler Punkt. Und zwar, dass letzten Endes die Art, wie wir über Gott denken, letzten Endes auch prägt, welche Beziehung wir leben. Du hast gerade gesagt, ja, du warst eigentlich den anderen gar kein richtiger Freund, sondern der andere war in dem Fall vielleicht das Missionsobjekt. Also ein einseitiger Zugriff von dir auf ihn. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man dann überhaupt, wenn man andere so betrachtet, wirklich sich öffnen kann für das Geheimnis des anderen, wenn ja letzten Endes es darum geht, ihn von A nach B zu führen. Und genau das führt eben zu dem dritten Punkt. Also wir hatten den ersten Punkt, Gott ist Wille oder Gott ist Liebe. Ja, und wenn du sagst, Gott ist Wille, dann ist alles möglich und dann ist es der Anfang vom Ende, weil dann eben nicht mehr die Liebe die Pflicht ist. Dann das Zweite, was damit einhergeht, der zerrissene Gott, der eben maximal zerrissen ist, also ein Symptom von Gottes Wille eigentlich, ein zerrissener Gott, der zu einem zerrissenen Menschen führt. Und jetzt, das, was du angesprochen hast, zwischenmenschliche Beziehungen, und das ist super spannend, ein hierarchischer Gott, beziehungsweise ein mächtiger Herrschergott, der tatsächlich nachweislich zu auch hierarchischen Beziehungsgefügen führt. Und das war gerade so ein ganz kleiner Appetizer, ne? Das war ja, du warst jetzt derjenige mit der Botschaft und du warst praktisch der Gebende, der Mächtige und der andere musste eben in dem Fall pressen. Und man kommt sich dabei noch gut vor.
Ja.
Aber das krasseste Anschauungsmaterial für diese Korrelation zwischen einem hierarchischen Gott und einer hierarchischen Beziehungsstruktur ist tatsächlich das Verständnis von partnerschaftlicher Beziehung beziehungsweise Ehe, weil es ja ganz groß auch jetzt erst neulich wieder die Debatte war in Social Media, wo eben gesagt wird, ja, ein Mann Gottes ist gezwungen zu führen und eine Frau Gottes ist gezwungen, sich unterzuordnen. Und das Interessante ist natürlich, dass es ja auch viele Männer gibt, die sich darin unwohl fühlen. Manche fühlen sich darin ganz wohl, die freuen sich, ja, dass sie jetzt eigentlich führen dürfen. Ich kenne aber auch viele, die sagen, Martin, eigentlich, ich habe das früher auch geglaubt, aber ich fand das scheiße, weil ich bin eigentlich der Introvertierte, ich würde mich auch mal gerne führen lassen. Deswegen haben auch viele gesagt, der Feminismus ist eigentlich dafür gedacht, um die Frauen und die Männer zu befreien von diesen Bildern. Und nicht nur, manche Männer kosten es wahrscheinlich auch aus, ne? Aber ich kann das auch gut nachvollziehen, wie die Männer selbst in diesen Strukturen gefangen sein können. Aber der Punkt ist, das ist jetzt eben das Interessante und auch das Stichhaltige, wie man das entkräften kann. Der Punkt ist, dass gesagt wird, die Frau soll sich unterordnen unter dem Mann. Und es wird letzten Endes begründet, ja, ja, weil die Gemeinde ordnet sich auch Christus unter und so weiter. Genauso wie Christus das Haupt ist, so ist der Mann das Haupt. So, letzten Endes wird ein hierarchische Struktur eingeführt der ganzen Wirklichkeit. Gott ist der Herrscher. Dann kommt irgendwie der Auserwählte, also keine Ahnung, der Prediger, der Papst, der weiß auch immer was wer. Dann kommt der Mann, dann kommen Frau und Kinder. Also das ist eine hierarchisch strukturierte Wirklichkeit. Aber jetzt kommt eben das Entscheidende. Und jetzt, wenn man das hört, selbst wenn man sagt, ich konnte noch nie was mit der Trinitätslehre anfangen, jetzt wird man sagen, das ist doch ein toller Gedanke. Und zwar, man halte sich fest, der Gedanke der Trinitätslehre ist es zu sagen, dass Gott in sich selbst eine nicht hierarchisch strukturierte Beziehung ist. Also, der Gedanke ist, Gott ist eben kein übergeordneter, einsamer Herrscher, der runterdiktiert, sondern er ist in sich selbst, wir hatten gesagt, Liebe und nicht Wille. Das setzt ja in einem zweiten Schritt voraus, dass Gott in sich selbst auch die Fähigkeit hat zur Beziehung, in sich Differenz hat. Das wurde dann ausformuliert, Gott ist trinitarisch. Das bedeutet, Gott ist in sich, und das ist eben ganz wichtig, eine nicht hierarchisch strukturierte Beziehung. Gott ist ein Raum, ein Tanz. Es gab ganz viele Bilder. So, jetzt ist eben der entscheidende Punkt. Es gab eine Lehre, die nennt sich Subordinationismus. Das leitet sich von dem lateinischen Wort für subordinare ab. Es bedeutet unterordnen. Subordinationismus ist also der Unterordnungsnismus, sage ich mal, der eben besagt, der Vater steht über dem Sohn und dem Geist. Ne, also der Subordinationismus sagt, in Gott gibt es doch Hierarchie. Und jetzt wurde diese Idee des Subordinationismus einhellig als Häresie in der Kirche mehrmals verurteilt. Also die Idee, dass es in Gott Hierarchien gibt, ist eine Irrlehre. So jetzt, was sagen viele Gläubige? Sie sagen, die Ehe ist das Abbild Gottes, das Abbild der Trinität und mit Kind. Wir spiegeln Gott wieder, eine Gemeinschaft. Da muss man aber sagen, ja, wenn du Gott widerspiegeln willst, dann darf es gerade nicht hierarchisch zugehen, weil es eine verurteilte Irrlehre ist, zu sagen, es gibt in Gott eine Hierarchie. Wenn du aber in deiner Ehe oder Partnerschaft Gott abbilden willst, ist es strengstens verboten, dort hierarchisch zu denken oder einseitige Unterordnung zu postulieren. Und da sehen wir jetzt wieder, die Art, wie wir über Gott denken und die Art, wie wir jetzt Beziehungen leben, hängt zusammen.
Ich hatte die ganze Zeit vor meinem inneren Auge dieses klassische Bild, was man ganz oft mal sieht: Gott beschirmt den Mann und schützt ihn. Der Mann beschirmt die Frau und schützt sie. Die Frau beschirmt die Kinder und schützt sie. Gerade kommt mir die Idee, was ist mit den Haustieren? Ja. Aber dieses Bild, das habe ich die ganze Zeit so in meinem Kopf und denke, es klingt doch toll. Eigentlich ist es ja ein Konzept, was die Menschen ja schützen soll. Das habe ich so im Hinterkopf früher gehabt. Heute sehe ich das auch anders. Aber im Endeffekt ist es eine stark hierarchische Form einfach. Ne?
Genau. Und es ist ja eben, also wenn man dieses Bild jetzt aufgreifen würde und trinitätstheologisch umformatieren würde, müsste man eben sagen, also trinitätstheologisch hat man oft davon gesprochen, dass Gott in sich ein Tanz ist. Also das ist keine Hierarchie, Vater, darunter Sohn und dann darunter Geist, sondern gleich Wechselbewegung, Beziehung. Also es wären praktisch drei ineinander verschlungene Schirme, die sich gegenseitig Platz einräumen, gegenseitig schützen. Ich will doch auch einen Schirm über mir haben von einem echten Menschen, obwohl ich ein Mann bin. Ich will nicht nur unsichtbare Schirme von Gott, sondern ich freue mich auch, wenn meine Frau den Schirm mal über mich hält und ich mal über sie, je nachdem, wer ihn gerade dran gedacht hat, mitzunehmen. Was in der Regel bei realen Schirmen tatsächlich eher sie ist als ich. aber dieser Gedanke einer nicht-hierarchischen Beziehung ist eben durch die Trinitätslehre in die Gottheit selbst eingeschrieben und damit immer auch als wirklichkeitskonstituierend und dann auch eigentlich normativ für Beziehungsstrukturen vorgegeben. Deswegen ist, also man muss sich unterscheiden, willst du Gott abbilden in deiner Beziehung oder willst du dich unterordnen? Es geht nicht beides gleichzeitig.
Also ist das ja eigentlich eine Ermutigung, wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu haben, zu sehen, wo hat der andere seine Stärken und diese dann auch zu fördern. Und so entsteht halt eine Beziehung, wo jeder mit seinen Stärken um sich schmeißt, in Anführungszeichen, und sie sich gegenseitig unterstützen im Endeffekt.
Ja, genau. Und genau der Gedanke der Trinität ist ja eben, dass in Gott selbst auch echte Andersheit enthalten ist. Also Gott selbst ist Vielfalt. Gott selbst beinhaltet etwas Fremdes. Bildlich gesprochen, ne, ist der Vater ist für den Sohn nie ganz zu greifen. Also das ist der Sinn, wenn wir von zum Beispiel so etwas wie Person sprechen. Ich werde niemals wirklich zu 100% Uwe verstehen. Also ich werde niemals Uwe werden. Uwe ist mir immer auch bleibend entzogen. Und genau das macht aber eben auch die Beziehung und die Faszination aus. Und wenn wir jetzt in Gott das schon denken, dann ist das auch ein Modell für Beziehung, weil Gott ja selbst Beziehung schlechthin ist. Das bedeutet, der andere ist und bleibt mir ein Gegenüber, in etwas auch Fremdes, Entzogenes. Aber gerade das ist Voraussetzung für Beziehung. Also die Idee, wir müssen alles Fremde aus dem Land schaffen, ist dann praktisch eben genau das Gegenteil. Jetzt merken wir sogar schon, man könnte jetzt politische Konsequenzen daraus ziehen. Aber das zeigt eben wirklich, Theologie ist eigentlich so gedacht gewesen oft, dass wie denken wir grundsätzlich über das Ganze? Und da spielt immer Gott natürlich eine Rolle. Aber es ging natürlich auch um das konkrete Leben. Wie leben wir Beziehungen, wie leben wir miteinander und so weiter. Und deswegen hat das natürlich immer was mit Gott zu tun. Aber da sehen wir eben, dass auch dieser Gedanke, ne, ist Fremdheit ist ein Argument für Beziehung. Vielfalt ist ein Argument dafür. Es ist in Gott eingeschrieben. Gott ist kein einsamer Punkt, sondern ein sprudelndes Beziehungsetwas, sage ich mal, etwas salopp. Und genau das darf sich natürlich auch widerspiegeln, dass die Partner in der Partnerschaft nicht immer mehr gleich werden müssen, sondern vielleicht auch gerade durch die Beziehung immer mehr das eigene hervorbringen.
Ja, cool. Das ist eigentlich eine große Ermutigung, wirklich an sich zu arbeiten, seine Stärken zu entwickeln, auch in der Partnerschaft und auch zu sagen, ich habe da einen Bereich für mich, wo ich mein Ding durchziehe, aber trotzdem immer in der Verbindung zu bleiben. Als du es erzählt hast, mit dem der Mann ist halt der das Sagen hat und seine Entscheidungen sind halt praktisch ausschlaggebend. Ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich ein Ehepaar mitverfolgt, in Anführungszeichen, weil die waren in meiner Gemeinde. Und er so kommt aus der DJ-Surfer-Ecke, so ein wilder, blonder Sunny-Boy, wirklich aus Kalifornien. Und sie ist so eine gestandene Hausfrau, die das Leben meistert. Dann gab es Eheprobleme. Und dann ging die zum christlichen Therapeuten und der hat gesagt, ja klar, ihr Problem, weil du, mein lieber Mann, übernimmst nicht die Rolle des Leiters. Das war gar nicht sein Ding. Das hat sie super gemacht, ne? Ja, du musst jetzt anfangen, Leiterschaft zu lernen gegenüber deiner Frau, dass sie sich unterordnet. Und das Erste, was wir machen, Finanzen. Da musst du der King sein, da musst du Durchblick haben. Der hat die finanziell ruiniert, weil der hat überhaupt keine Ahnung. Und das hat im Prinzip dann die Ehe geschrottet. Und da habe ich dann gemerkt, wenn einer seine Stärke nicht in einem Bereich hat und man versucht, sie ihm aufzudrängen, weil du bist ja der Leiter, das kann eigentlich nur katastrophal enden.
Mhm. Ja, deswegen, es ist eigentlich auch, das hat der Theologe Jürgen Moltmann gesagt, weil seine Frau Elisabeth Moltmann-Wendel war ganz ausschlaggebend in der frühen feministischen Theologie des 20. Jahrhunderts. Und der hat eben immer gesagt, ja, es geht eben auch um eine Befreiung des Mannes vom Patriarchat. Es leiden eigentlich beide drunter. Natürlich gibt es auch immer Nutznießer, aber es gibt auch Frauen, die letztendlich unter dieser Geschlechterhierarchie sich wohlfühlen können, weil sie eben sagen können, ja, ich lass mich führen, ich muss nicht so viel nachdenken. Ich habe tatsächlich erst vor 2 Wochen mit einer gesprochen, die natürlich auch sehr fundamentalistisch geprägt war. Die hat gesagt, ich fühle mich so wohl, wenn es da noch einen Mann gibt, der irgendwie die Entscheidung mir abnimmt. Und dann dachte ich mir, das ist auch ein sehr gemütliches Leben, wenn man nicht selber nachdenken muss, sage ich mal.
Ja, klar.
Wenn alles abgenommen wird. Ja, deswegen, es gibt immer in dem einen wie in dem anderen, im Patriarchat gibt es Männer, die profitieren, aber anscheinend auch Frauen. Und genauso gibt es Männer, die unter dem Patriarchat leiden, wie auch Frauen. Und all das wäre zumindest, wenn man trinitätstheologisch denkt, nicht mit Gott legitimierbar. Ja.
Wow. Du hast noch einen Part, habe ich in Erinnerung?
Genau, ja.
Jetzt bin ich mal ganz gespannt auf den krönenden Abschluss von dieser Quadrologie. Nee,
wie heißt Quattro. Ja, Quattro auf jeden Fall.
Von dem Quattro-Ding, ja.
Ja, sehr gerne. Also das erste war ja, Gott ist Wille versus Gott ist Liebe. Das ist eigentlich die Grundsatzunterscheidung, weil der in sich zerrissene Gott, das war das zweite, ja letzten Endes nur möglich ist, wenn ich sage, Gott ist Wille. Das bedeutet, er kann alles Mögliche in sich vereinen, was auch zutiefst widersprüchlich und ambivalent ist. Dann war das dritte, dieser hierarchische Gott versus der nicht-hierarchische Gott, also der trinitarische Gott. Das ist aber wiederum eigentlich nichts anderes als eine Ausformulierung von Gott ist Liebe, weil die Liebe ja eben Beziehungsfähigkeit voraussetzt. Also man könnte sagen, das erste ist so die Grundunterscheidung, Wille versus Liebe. Dann ist das Symptom, wenn man sagt, Gott ist Wille, das Symptom ist dann, dass man so einen zerrissenen Gott am Ende hat, der mal Völkermorde toll findet und mal zur Liebe aufruft. Und das richtige Bild eines Gottes, der Liebe ist, ist letztendlich das, was man eben trinitarisch ausformuliert hat, ein nicht-hierarchischer Gott, während eben das Gegenteil wieder ein hierarchischer Gott ist, nach dessen Abbild man versucht, in Partnerschaft zu leben, was aber gerade eben verkehrt wäre, wenn man trinitätstheologisch denkt. Und das vierte jetzt, und das finde ich eben besonders interessant, weil das eben auch sehr stark meinen Blick auf die Welt prägt und meine Spiritualität, und zwar die Unterscheidung zwischen einem von der Welt getrennten Gott und einem in der Welt pulsierenden Gott. Weil es eben jetzt interessant ist, auch hier wird sich die These tatsächlich bestätigen, dass der Mensch immer zum Abbild des Gottes wird, den er vor Augen hat. Weil man kann sehen, ideengeschichtlich wurde Gott irgendwann aus der Welt verbannt. Ja, Gott ist außerhalb der Welt wie ein Uhrenmacher, der das Uhrenwerk aufzieht und dann läuft das Ganze irgendwie so von sich alleine. Die Welt ist ein Ort der Gottlosigkeit. Die Welt ist ein Ort gefallen, ein Ort der Sünde. Und Gott ist außerhalb der Welt und manchmal docken wir an diesen Gott, indem wir beten, indem wir prophezeien, indem wir was auch immer gerade tun, Bibel lesen. Aber per se ist eigentlich die Welt eine Einflusssphäre der Gottlosigkeit. Gott ist von der Welt radikal getrennt, nicht nur in seinem Wesen. Das würde man immer sagen. Gott ist nun mal nicht Welt, das ist klar, das verneine ich auch nicht. Nein, er ist aber auch grundsätzlich getrennt, dass die Welt an sich ein gottloser Ort wäre. Und interessant ist, dass das letzten Endes dazu führt, dass der Mensch selbst sich aus der Welt rausnimmt, indem er eben sagt, ich fliehe aus der Welt, denn sie ist gottlos. Ich meide die Diskotheken und die Natur. Ach, dafür braucht man sich ja sowieso nicht einsetzen, weil am Ende kommt die Entrückung, dann wird alles angezündet. Die Welt hat eh keinen Bestand mehr. Wir kommen alle in den Himmel. Selbst das Stück Welt, was ich selbst bin, und zwar mein Körper, ist scheißegal, weil der ist nur der Sünde anheimgefallen. Die Seele muss raus. Alles muss immer raus aus der Welt. Gott ist außerhalb der Welt und jetzt muss ich möglichst raus aus der Welt durch viel Lobpreis und dann muss meine Seele später raus aus der Welt und der Leib, das Stück Welt, was ich selbst bin, das spielt auch keine Rolle mehr. Also dieser von der Welt radikal geschiedene Gott führt dazu, dass der Mensch sich letzten Endes auch radikal aus der Welt verabschiedet, der Erde untreu wird, was ja eigentlich zutiefst, buchstäblich zutiefst unmenschlich ist, weil Mensch Adam, hebräisch, heißt ja Erdling. Also Mensch ist eigentlich der mit der Erde verbundene, mit der Welt verbundene. Die Welt ist unser Zuhause. Nein, aber ein Gott, der mit der Welt nichts mehr zu tun hat, führt natürlich zu einem Menschen, der mit der Welt auch nichts mehr zu tun haben möchte, weil die Welt ist der Gottlosigkeit geweiht, wird sowieso untergehen und so weiter. Also da sieht man wieder, wie tatsächlich ein von der Welt getrennter Gott dazu führt, dass der Mensch sich aus der Welt verabschiedet. Sie flieht und versucht, möglichst viele Menschen mit noch aus der Welt rauszuretten.
Das merke ich manchmal, wenn mir Leute erzählen, ja, früher waren sie in der Welt.
Genau.
Und in Sünde. Doch jetzt sind sie heilig. Ja. Und sie gehen nicht mehr tanzen, sie gehen keine Disco mehr. Sie machen auch ihren Sport nicht mehr, weil das ist ja Körper, ne? Ja, und da denke ich mir, ja, wo hast du eigentlich noch deinen Spaß?
Ja,
alles, was ihnen früher Spaß gemacht hat, ist plötzlich sündig oder weltlich oder im schlimmsten Fall auch noch dämonisch belastet. Ich sage mal nur Yoga, das ist bei manchen schon das Ende.
Genau, und das, was du sagst, zeigt eben auch, dass dieses radikal aus der Welt sich verabschieden, auch wieder dazu führt, dass ich selbst zerrissen bin, weil ich ja Dinge mag, die eigentlich zutiefst normal sind, irdisch, aber eben genau das alles verleugnen muss, weil Gott ja damit alles nichts zu tun hat. Also da merkt man wieder, wie das mit dem zweiten Punkt zusammenhängt. Dieser radikal von der Welt getrennte Gott führt zu einem Menschen, der sich radikal von der Welt trennt und dadurch aber innerlich zerrissen ist, weil er eigentlich spürt, dass er für diese Welt gedacht ist. Er ist ein Erdling, ein Ha-Adam, ein Mensch. Ja.
Ja, ja. Das erinnert mich, ich weiß nicht, ob du Adrian Plass kennst. Vielleicht bist du noch zu jung dafür. Ah, du kennst ihn. Dieses Ehepaar Stannis und Victoria Flashpool, die ja ein typisches Beispiel dafür sind, von dieser Welt komplett ausgegrenzt zu sein, wo sie es zum Beispiel weigert, den Namen eines Mädchens, die heißt Andromeda, auszusprechen, weil das ist ja esoterisch, oder dass ihr Mann keine Sperrholzflieger mehr bauen darf, weil sie entdeckt hat, dass auf der Packung eine 666 steht. Also ist natürlich jetzt übertrieben, das ist übertrieben dargestellt. Aber alles, im Endeffekt dieser Stannis, alles, was ihm Spaß macht, sagt seine Frau, das darfst du nicht mehr machen, ne? Und gleichzeitig kommt dann, aber natürlich stehe ich unter der Autorität meines Gatten. Nicht Stannis, und er, ja, meine Liebe, alles, was du sagst. Also,
ja,
dieses
ja.
Wirklich Zerrissene, ja, wo man merkt, das stimmt hinten und vorne nicht einfach durch die ganze Angst, die da auch herrscht.
Ja, genau. Das ist natürlich dann nochmal eine Steigerung, eben die Welt nicht nur gottlos, sondern sogar voller Dämonen, sie so zu sehen. Genau, aber letzten Endes auch so ganz praktische Bereiche. Zum Beispiel würde es für jemanden, der sagt, die Welt wird sowieso untergehen, weil die Entrückung kommt und Gott alles anzündet, die Erde ist egal, die Seelen müssen noch raus, möglichst viele. So ein Mensch hätte ja gar keine Motivation, in irgendeiner Weise sich für Nachhaltigkeit einzusetzen, weil das ja schlichtweg nichts bringt. Das können auch die Heiden machen. Wir wollen nachhaltig die Seelen retten. Ne? Also da merkt man, dieses ganze Thema Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Frieden, das ist alles für Menschen, die so denken, für Christen, die so denken, alles eher sekundär, weil es geht eher darum, jetzt die Seelen rauszukriegen. Und das, was ich mir eben immer denke, wenn jeder Mensch einmal kurz in sich gehen würde, würde er doch merken, dass er sich nicht aus der Welt verabschieden kann, weil er durch seinen Körper Welt ist. Unser Körper verbindet uns mit der Welt. Wir haben nicht einen Körper, sondern wir sind Körper. Also wenn du krank bist, dann sagst du ja auch nicht, meine Lunge ist krank, sondern ich bin krank. Du bist das, du bist dann auch wirklich krank. Oder wenn ich dich in den Arm nehme, dann sage ich nicht, ich habe jetzt deine Schulter umarmt. Nein, ich habe Uwe umarmt. Also wir sind Körper. Und das ist für mich immer wieder beeindruckend, wenn ich und meine Frau gar nicht viel reden, sondern es einfach in den Arm nehmen. Das macht richtig was. Also das ist nicht einfach nur, da hat jemand ein Stück Fleisch in der Hand, sondern das sind wir. Also wir sind Körper, wir sind Welt. Aber man ist eben tatsächlich interessant, dass ideengeschichtlich dieser Gedanke, Gott ist radikal von der Welt getrennt, damit zusammenhängt, dass der Mensch sich radikal von der Welt trennt. Und das bedeutet immer auch, dass er sich von seinem Leib trennt. Descartes, der große Philosoph aus dem 16. Jahrhundert, hat zum Beispiel gesagt, wenn du einen Hund wehtust und der bellt, das ist so, wie wenn du auf eine Orgeltaste drückst, die macht da auch ein Geräusch, aber die fühlt da nichts. Ne? Das ist einfach ein Stück Materie, ein Stück Kloß. Also es gibt das Materielle, das ist alles nicht so wichtig, und es gibt das Immaterielle, mit dem Gott natürlich mehr zu tun hat, mit dem Immateriellen als mit dem Materiellen. Und das, was ich jetzt eben da entgegensetzen würde, also eigentlich, ich habe gerade im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als die Basics des christlichen Glaubens vorgetragen in Anbetracht von möglichen komischen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ne? Trinitätslehre ist das Heilmittel gegen hierarchische, strukturierte Beziehungen. Und das Heilmittel gegen diese massiven Weltentfremdung ist nichts anderes als das, was wir jetzt feiern in 3 Tagen, wenn die Folge rauskommt, und zwar Weihnachten. Ja. Weihnachten sagt ja, Gott wird Welt, Gott wird Körper, Inkarnation, da steckt das Wort Fleisch drinne, Inkarnation. Ich sage, Chili con carne ist Chili mit Fleisch, Carne, Inkarnation, Infleischwerdung. Gott wird Fleisch, Gott wird Welt. Wie kann man denn den Gedanken, dass Gott und Welt gerade eben nicht getrennt sind, noch besser ausdrücken, als indem man sagt, Gott wird Welt. Und das feiern wir zu Weihnachten.
Da kann ich gar nichts mehr zu sagen. Das ist ein absolut cooler Abschlusssatz. Gott wird Welt und das feiern wir zu Weihnachten. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Ja, das passt ja auch. Ich meine, wir feiern es und genau das ist eben das Schöne. Also letzten Endes ist das, dass selbst wenn ich alles hinterfrage und nicht mehr genau weiß, was wo oben und unten ist und was jetzt die Bibelstelle bedeutet oder das, aber zu wissen, dass erstens Gott wirklich Liebe ist, dass Gott zweitens eben gerade nicht zerrissen ist, sondern verlässlich. Dass Gott drittens eben in sich selbst ein Beziehungsgefüge ist, was nicht hierarchisch strukturiert ist. Und dass eben viertens Gott selbst Welt ist, mit Welt zu tun hat, mit mir zu tun hat, in meinem Körper auffindbar ist, in dieser Welt, in jedem Stein. Inkarnation, Fleischwerdung, Weihnachten, das sind so die Gedanken, wo ich mir denke, boah, da muss mir erstmal jemand geilere Gedanken bringen, dass ich da das ganz aufgeben möchte. Also das überzeugt mich einfach immer wieder von diesem Gesamtbild her, dann auch mein Leben, meine Wahrnehmung, meine Art Beziehung zu leben, inspirieren zu lassen.
Tja, Martin, vielen Dank. Dann auf unsere Folge.
Ja.
Prösterchen.
Prösterchen, ja.
Was kann ich jetzt noch sagen? Ja, wir haben ja schon deinen Workshop erwähnt. Das ist mit Sicherheit ein spannendes Weihnachtsgeschenk. Wir haben ja genau die richtige Zeit. Dann, wenn euch etwas einfällt hier zu der Folge, erzählt es uns. Also du kriegst da natürlich mit, was wir erzählt bekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, mit Sicherheit gibt es auch mal von dir noch eine Antwort, wenn noch irgendwas offen sein sollte. Ansonsten, ja, like die Folge, folgt uns, ihr kennt das Spiel. Und da Weihnachten ist, könnt ihr uns auch beschenken, weil ein Podcast kostet halt auch immer. Ihr findet alles, also alle Links, alles, wo wir gesprochen haben, natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, Martin, nochmal herzlichen Dank für den schönen Abend, den wir jetzt hier hatten.
Sehr gerne.
Ja, und dann wünsche ich dir auch noch ein schönes Fest.
Ja.
Und einen guten Rutsch.
Ja, frohe Weihnachten alle miteinander. Ja,
genau, auch an euch da draußen, die ihr uns zuhört, eine schöne Zeit. Dann Gottes Segen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.